Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zitouni und ich unterhalte mich mit den besten Fußballtrainern Deutschlands über ihre Leadership-Philosophie und ihr Führungsverständnis. Wie führen Fußballtrainer ihre Mannschaften? Wie kommunizieren sie? Wie motivieren sie? Und wie wollen sie ihre Teams zum Erfolg bringen? Diesen Fragen gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, und ich freue mich auf eine neue Folge vom Leader Talk und heute ist der Leader Mirko Slomka. Ich freue mich sehr, dass wir heute über ganz spannende Themen sprechen können, Führungsprinzipien, Kommunikation, Motivation und Sie haben in Ihrer Trainerlaufbahn einiges erlebt, Herr Slomka, deswegen bin ich sehr gespannt auf unser Gespräch. Hallo.
Ich bin natürlich auch sehr gespannt, Herr Zitouni. Vielen Dank für die Anfrage und ich freue mich auf interessante Fragen.
Ja, das erhöht jetzt den Druck auf den Fragesteller, Herr Slomka. Ganz kurz, wir kennen Sie natürlich alle, haben so die erfolgreichste Station natürlich im Kopf und trotzdem eine kurze insgesamte Vorstellung Ihrer Trainerzeit. Wenn ich anfangen darf, Jugendtrainer Hannover 96, so rund 10 Jahre habe ich mir notiert, bis 99. Dann gingen Sie nach Berlin als Jugendkoordinator von Tennis Borussia.
Richtig.
Und sind dann auch für wenige Monate in die Cheftrainerposition gekommen, damals August 2000 bis November 2000, eine sehr unruhige Zeit bei Tennis Borussia. Und dann haben Sie den Verein verlassen im November 2000, um ein Jahr später Co-Trainer zu werden bei Hannover 96 unter Ralf Rangnick, den Sie dann auch nach Schalke begleitet haben, wo Sie zwischen 2004 und 2006 eben Co-Trainer waren. Und dann im Januar 2006 sind Sie Cheftrainer geworden in Schalke und haben dort rund 2 Jahre gearbeitet, haben dann eine längere Auszeit gemacht, 1,5 Jahre, um im Dezember, glaube ich, 2010 war es, oder Dezember, ich weiß es gar nicht mehr genau.
Januar 2010,
also ein Riesenunterschied, also Januar 2010 bis Dezember 2013, eine sehr erfolgreiche Zeit bei Hannover 96, ja, mit die erfolgreichste Zeit des Vereins. Und dann hatten sie noch 3 kürzere Episoden, 2014 beim Hamburger SV, 2017 Karlsruhe SC und 2019 nochmal, ja, ihr Heimatverein Hannover 96. Herr Slomka, wenn Sie jetzt das nochmal so gebündelt hören, als Nicht-Profi, damals Jugendtrainer Hannover 96 und jetzt so auf diese Karriere schauen, das ist schon ein Fund, also es gibt schlechtere Karrieren. Sind Sie zufrieden, wenn Sie das nochmal so im Rückblick auch sich vor Augen halten?
Naja, zufrieden bin ich mit der einen oder anderen Station und auch mit mancher Entscheidung. Zum Beispiel mein Wechsel damals nach 10 Jahren Hannover Nachwuchs zu Tennis Borussia Berlin war ein für mich sehr wichtiger Schritt, auch um meine Persönlichkeit zu schärfen und mal rauszukommen aus dem eigenen Umfeld, ne? Einfach auf eigene Beine zu gehen und die Verantwortung zu übernehmen auf einen gesamten Nachwuchsbereich, damals bei Tennis Borussia Berlin, eine komplette Umstrukturierung. Und dann natürlich auch die Tätigkeit als Assistent von Ralf Rangnick hat mich sehr geprägt. Und die Cheftrainerrollen, insbesondere natürlich beim FC Schalke und auch bei Hannover 96 danach, waren schon sehr besonders emotional, leidenschaftlich, voller Erlebnisse in alle Richtungen. Und das bleibt mir in Erinnerung, definitiv, ja.
Ich habe es eben schon angesprochen, so diese fehlende Profikarriere bei vielen Trainern, die über keine große Profi-Erfahrung verfügen, spürt man, dass es auch ein Antrieb war, eben mehr zu können, mehr zu wissen, als vielleicht diejenigen, die über eine gewisse Bundesliga-Zeit in ihrer Laufbahn verfügen. Wie war das denn bei Ihnen? Haben Sie auch so eine gewisse Minderwertigkeit gespürt oder war das nie ein Thema?
Nee, das war für mich eigentlich nie so ein richtiges Thema. Ich bin ja damals direkt von der Uni, ich habe bei Sport und Mathematik in Hannover studiert und bin dann direkt von der Uni, eigentlich von Hannover 96, angesprochen worden und bin ja praktisch schon mit 21 Trainer gewesen. Also ich hatte eigentlich gar keine Möglichkeit, mich jetzt fußballerisch weiterzuentwickeln, wobei das auch nie mein Interesse war so richtig. Ich wollte ja im Grunde Lehrer werden und am Ende bin ich ja Fußballlehrer geworden. Also ich bin zumindest nah dran geblieben. Und natürlich muss man sich dann ein bisschen noch mehr mit anderen Themen beschäftigen. So der Mathe-Background hat mir sicherlich auch geholfen, in der Taktik und didaktisch gut zu vermitteln, auch mein Lehrerstudium insgesamt. Aber natürlich musste ich dann mehr dafür tun, um Akzeptanz zu erhalten. Und insbesondere, wenn wir über Akzeptanz reden, bei einer Mannschaft wie jetzt zum Beispiel FC Schalke 04. Ich war jetzt Assistent von Ralf Rangnick, ja, habe eine Menge fantastischer Dinge gelernt, aber wurde ja tatsächlich auch ins kalte Wasser geworfen. Und da muss man schon auch mit Entscheidungen überzeugen und insbesondere erfolgreich überzeugen, damit man halt auch anerkannt wird. Und das war sicherlich ein ganz wesentlicher Schritt für eine weitere Karriere.
Mhm. Weil Sie gerade diesen Aspekt ansprechen, wie positioniert man sich dann, wenn man mit so einem erfolgreichen Trainer im Verein arbeitet und an den Verein wechselt, wie positioniert man sich in so einer Zeit innerlich auf diese eigene Perspektive als Cheftrainer? Haben Sie sich damit beschäftigt? Haben Sie sich ganz bewusst vom Auftreten her dann auch dafür entschieden, vor der Mannschaft in einer anderen Weise aufzutreten? Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist, gerade wenn man unter so einem starken Trainer wie Ralf Rangnick als Co-Trainer gearbeitet hat.
Sie tun ihn, das Schöne war an dieser Situation, dass ich gar keine Zeit hatte, mir darüber Gedanken zu machen. Mhm. Die Geschichte, die ja kursiert, die ist ja tatsächlich wahr. Ich wusste von gar nichts. Ich kam quasi Mitternacht oder nach Mitternacht in Gelsenkirchen an, nach einem langen Stau auf der A2 damals und wurde dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Rolle als Cheftrainer zu übernehmen. Ich hatte 0,0 damit gerechnet, habe mich auf 0,0 vorbereitet und ich habe nur gesagt, mit eurer Unterstützung. Mhm. Ja. So, und dann ging es los. Und dann habe ich versucht, in der Nacht mir zu überlegen, wie machst du deine erste Ansprache, wie sieht das erste Training aus, wie gehst du auf die Spieler zu, du, sie, wie behandelst du die eigentlich? Ich war ja die ganze Zeit mit denen zusammen, die 2 Jahre davor auch. Mhm. Wir hatten engen Kontakt und waren ja mitunter sogar freundschaftlich verbunden. Wenn man als Co-Trainer arbeitet, dann hat man ja eine andere Beziehung zu den Persönlichkeiten. Absolut. Und auch andere Erfahrungen vielleicht gemacht mit diesen Persönlichkeiten auf dem Platz. Und ja, das musste ich dann ein bisschen verändern, ohne dass ich jetzt so meine Persönlichkeit verlassen habe. Also ich habe schon versucht, auch viele Dinge vielleicht zu aktivieren, die jetzt so eine Rolle des Cheftrainers ausmachen. Also Verantwortung, ne? Der Verantwortung muss sich ja dann auch gerecht werden, logischerweise. Aber ich hatte ja als Trainer immer eine enge Berührung auch mit den Spielern. Also ne, wenn man jemanden irgendwie motivieren will, muss man ihn ja auch ein bisschen berühren, so innerlich. Mhm. Das hatte ich ja schon. Und jetzt gab es nur noch den Schritt zu sagen, wie kann ich diese Verantwortung, die mir der Verein übertragen hat, umsetzen in Erfolg. Mhm. Und das habe ich dann einfach auch vielfach, und das finde ich auch ganz wichtig, dass man das immer wieder sagt, aus dem Bauch heraus gemacht.
Aha, okay. Und jetzt stelle ich mir das ja wirklich schwierig vor, weil Sie es, wenn Sie es so beschreiben, ein enges Verhältnis, persönlich, freundschaftlich, und dann sind Sie plötzlich Cheftrainer. Viele Spieler duzen Sie oder alle haben Sie dann auch zunächst geduzt, und ich habe das dann auch gelesen, dass Sie gesagt haben, dieses Image von dem netten Herrn Slomka kommt aus dieser Zeit, weil es für die damalige Zeit noch gar nicht so gang und gäbe war, dass ein Trainer sagt, Mensch, ihr könnt mich alle duzen. Haben Sie es damals bewusst wahrgenommen, dass es für die Öffentlichkeit ein großes Thema war? Für die Mannschaft ja anscheinend nicht, wenn man sich den Erfolg dann auch anschaut.
Ja, der nette Herr Slomka ist dann irgendwie hängen geblieben. Ja. Für die Mannschaft war es, ich glaube, es war für die Mannschaft viel schwieriger als für mich. Die Mannschaft und viele Spieler hatten ein Problem damit, du zu sagen. Und viele haben dann einfach gesagt, Trainer. Ja, also Trainer du. Trainer du, oder manche haben es auch nicht geschafft, haben gesagt, Trainer sie. Ne, aber das hat mich jetzt auch nicht weiter beschäftigt, so ehrlicherweise. Viel wichtiger ist ja, dass man heute ja noch viel mehr als vielleicht zu dem Zeitpunkt damals 2006, dass wir ja sag mal, als Trainer Kompetenzen entwickeln müssen, die eher auf das Miteinander abzielen. Ne? Also wir sind ja nicht mehr so schwebend, nicht mehr oben drüber, sondern wir sind ja mittendrin in dieser Mannschaft. Klar, dass auf der einen Seite braucht man dieses fachliche Wissen, um eine Mannschaft zu überzeugen und Punkte zu machen oder auch in der Champions League weiterzukommen. Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass Empathie aktuell in jeder Leadership-Berufsbezeichnung, an jeder Stelle ganz elementar ist und sicherlich der Befehlston keine Rolle mehr spielt. Und das war für mich ein Ticken leichter vielleicht umzusetzen, weil ich ja sowieso schon mittendrin war. Ich war ja in der Mannschaft mittendrin als Assistent von Ralf.
Also in der Rolle des Co-Trainers haben Sie einfach gespürt, dass Ihnen das leichter fällt, aber auch als Typ wahrscheinlich. Und Sie haben ja schon von der Art her, von Ihrer positiven Ausstrahlung, die, glaube ich, jeder einfach bis heute wahrnimmt, Ihr sehr, sehr offenes Wesen, haben Sie damals, glaube ich, schon so einen neuen Akzent gesetzt? Würde ich im Nachgang schon so bezeichnen.
Das müssten ja andere beurteilen.
Ja, natürlich. Aber Sie glaube ich, wenn Sie das mit anderen Trainertypen damals 2006, 2005 vergleichen, da haben Sie einfach so einen neuen Typus Trainer verkörpert, mit einer sehr offenen, empathischen Art, duzt mich, die Spieler mitzunehmen. Also ich glaube, das war schon so der Weg, der dann auch für den Erfolg verantwortlich war.
Schon, wobei man immer noch die Rolle ein bisschen auch spielen muss, ne? Also man darf nicht vergessen, man hat jetzt ja von dem Verein übertragen bekommen, du bist verantwortlich für diese Mannschaft, für den Erfolg des Clubs, und das ist ja erstmal auch ein richtiger Rucksack, ne? Den man da auf dem Rücken hat, darf man nicht vergessen. Und es gibt ja sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten, also im Team, und ich glaube, dass man auch in seinem Führungsstil sehr individuell sein muss, ne? Und alles entscheidend ist, glaube ich, dass man einen Rahmen definiert, wo sich die Spieler bewegen können. Also es gibt ja Spieler, die haben natürlich Bedürfnisse nach Freiraum, Freiheit. Ne? Andere wollen dominant sein und Status erhöhen und legen Wert auf Gefühle, Harmonie. Das gibt's ja alles. Alles gibt's in dieser Truppe. Ne? Also mehrfache Familienväter über 30 bis hin zu einem 17-jährigen damals Mesut Özil, der unbedingt spielen wollte. So, ich habe ja, ne, also diese Vergleiche, das ist ja ein sehr komplexes Gebilde, so eine Mannschaft. Ne? Und immer in Bewegung, da ist es ja nie Stillstand. Ne? Und ich hätte mir damals oder würde mir heute noch wünschen, dass es so irgendwie so ein Führerschein-Mentenkenntnis gibt. Den gibt es aber nicht. Also wie schaffe ich das, all diese Typen zusammenzubringen, Verständnis aufzubringen für die Eigenarten und tolerant zu sein?
Auch für, aber das haben Sie anscheinend sehr gut hinbekommen.
Ja, es war aber auch manchmal kompliziert. Weil es sind ja insbesondere auch damals bei Schalke, haben wir ja mit extrem vielen unterschiedlichen Personalitäten, Persönlichkeiten zu tun gehabt. Und, ne, und sag mal, wir hatten Brasilianer, wir haben Serben gehabt, Kroaten, was auch immer. Wir haben ja alles in dieser Mannschaft gehabt, was auch Spaß gemacht hat. Ne? Und ich sage auch, dass es ein unheimlicher Entwicklungsschub war. Ne? Diese kulturellen Unterschiede, die befördern für mich ja den Erfolg. Das finde ich ja toll, ne? Diese Erfahrung, diese Vielfalt auch. Finde ich ja toll, dass man das in so einer Mannschaft hat. Das ist ja auch der Reiz eines Cheftrainers. Und dennoch gab es dann auch Momente, wo ich sage, oh, jetzt musst du dich echt mal ganz kurz zurücklehnen und musst überlegen, wie schaffst du es jetzt, diesen Spieler einzufangen? Und dann gab es auch Zeiten, wo ich dann einfach gesagt habe, das geht nicht anders, ich muss kommunizieren. Da bin ich zu dem nach Hause gefahren, habe geklingelt und die Tür ging auf. Trainer, komm rein.
So. Welcher Spieler war das? Können
Sie? Kann ich sagen, das war damals Lincoln. Ja. Lincoln, typischer Zehner, tolle Persönlichkeit, super toller Mensch. Aber wenn es einen Stressmoment gab im Training, war er schwer zu halten. Und ich wollte das einfach für mich, für den nächsten Trainingstag erledigt wissen. Und dann habe ich mir gesagt, oh, ich fahre lieber jetzt zu ihm nach Hause und regel das. Und spreche das
super mit ihm an. Und also ich glaube, intuitiv eine super Maßnahme, einfach nicht nur inhaltlich das zu klären, sondern auch die Wertschätzung zu zeigen. Und ich glaube, Südamerikaner nehmen es nochmal vielleicht auch anders wahr, einfach, dass der Trainer sich die Mühe macht und dadurch auch zeigt, hey, du bist mir wichtig, ich möchte das klären. Also sehr positiv sehe ich das.
Ja, es war aber auch im Grunde genommen so, nachdem er gesehen hat, dass ich an der Tür stand, war es eigentlich schon erledigt. Ne? Also genau. Ich hätte eigentlich schon gehen können, ehrlicherweise. Aber Sie haben recht, ne? Wertschätzung, Anerkennung ist für mich ja eh die größte Droge. Also ne? Anerkennung und zuhören können ist, glaube ich, auch etwas ganz Wichtiges. Und auch mal sich selber hinterfragen, auch mal nachjustieren. Ne, so eine Fehlerkultur, die ja oftmals genannt wird, auch für sich selber vielleicht zu etablieren, auch mal selbst zu sagen, es war mein Fehler, es tut mir leid, ich hätte anders reagieren müssen. Und trotzdem in der Vorbildfunktion, die man ja hat als Trainer, so stabil zu sein in seinem Selbstbewusstsein. Ne? Also zu sagen, ah, das ist mein Ding, also mein Ding, Lincoln, es tut mir leid, es war mein Fehler, ich hätte anders entscheiden müssen und anders mit dir umgehen müssen. Und dennoch zu sagen, ich mache es beim nächsten Mal besser und mein Selbstvertrauen auch nicht zu verlieren und zu zeigen, ich bin trotzdem dein Chef.
Ja, und das ist ja bemerkenswert, weil das war ja Ihre erste Cheftrainerstelle und dann eben einfach so zu versuchen, die Spiele einzufangen, das ist auf jeden Fall auch nicht so einfach gewesen. Und in dem Zusammenhang, weil es eben auch Ihre erste Cheftrainerstation war, ich habe hier einen Satz von Andrea Pirlo, den ich mir notiert habe, der ja bei Juventus auch zuletzt seine erste Cheftrainerstelle bei seinem Verein dann innehatte und er hat gesagt, ich habe sogar viele Fehler gemacht, keine Frage. Ich würde aber jeden meiner Fehler noch einmal machen. Das ist meine erste Saison und ich brauche diese Erfahrung für meine Gegenwart und Zukunft. Nun kann ich von diesen Fehlern lernen und sie in Zukunft hoffentlich abstellen.
Ja, das ist doch eine sehr, sehr spannende Aussage. Zunächst mal übrigens nur so als kleiner Exkurs, es ist witzig, dass Sie gerade Andrea Pirlo aussuchen. Es ist der einzige Spieler, der einzige Spieler, den ich jemals nach einem Spiel gefragt habe, ob ich sein Trikot haben darf.
Okay.
Und der hat es mir gegeben. Das ist das einzige Trikot, das in meinem Schrank liegt, weil ich ihn nach dem Spiel gefragt habe. Sonst gibt es kein einziges Trikot, wo ich nach dem Spiel mal hingegangen bin.
Ja.
Das ist total
Wann war das?
Boah, das kann ich nicht sagen. Ich war auf alle Fälle, Co-Trainer.
Okay.
Das war, glaube ich, ein Testspiel.
Und ich habe Schalke
oder mit Schalke, mit Schalke.
Mit Schalke. Ja. Okay.
Und ich war so beeindruckt und
das hat ja, sehen Sie. Also
ja.
Er beeindruckt auch mit so einem Satz, den muss man erstmal so sagen, in diesem Profigeschäft. Und Sie sind ja dann trotzdem in Schalke, trotz dieser ganz, ganz erfolgreichen Zeit, entlassen worden. Und jetzt wollte ich Sie mal fragen, wenn Sie heute so zurückschauen, Leadership-Aspekte, Kommunikation, war das verhinderbar? Hätten Sie mit, also ne, jetzt gehen wir mal davon aus, also die anderen können Sie jetzt nicht verändern, die sind so, wie sie sind, das Umfeld, die Verantwortlichen, aber Sie selbst, haben Sie aus heutiger Sicht einen anderen Blick und so denken so, ja, wenn ich das oder das anders gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht das verhindern können, weil Sie waren damals Tabellenzweiter, Viertelfinale Champions League gegen Barcelona, relativ knapp ausgeschieden, also der Verein stand ja da würden heute ja die Fans, ich glaube, barfuß irgendwo hinlaufen, damit es nochmal so kommt.
Ja, also da muss ich Andrea Pirlo sagen, auch beistehen und muss sagen, ja, es gibt natürlich Dinge, die muss man lernen und insbesondere, sagen wir mal, Konfliktstrategien nenne ich das mal. Also Konfliktstrategien innerhalb eines solchen Clubs sind kompliziert und ich glaube, die muss man tatsächlich lernen und muss man sich aneignen und das kann man nicht nur alles aus dem Bauch heraus entscheiden. Ich gebe gerne so ein Beispiel. Mhm. Ich hatte ja mit Andreas Müller eine starke Persönlichkeit als damals als Sportdirektor, als Manager. Ein bisschen noch neben Rudi Assauer, aber natürlich wollte er auch sein eigenes Gesicht prägen und seine Persönlichkeit prägen. Und natürlich hatten wir Konflikte, wenn es um die Mannschaft ging, wenn es um Ziele ging, Formulieren von Zielen und so weiter. Und natürlich hatten wir auch unterschiedliche Meinungen. Und klar, man muss auf der einen Seite die Dinge abwägen, die einem persönlich wichtig sind und die versuchen durchzusetzen oder zumindest mal eine Position zu erlangen, wo beide gewinnen können. Ne? Also damals, sage ich mal, Andreas Müller und ich beispielsweise oder Jörg Schmadtke beispielsweise und ich auch. Ja? Also beide irgendwie so aus der Situation herausgehen, wir haben irgendwie beide gewonnen. So Win-Win-Situation. So. Wir haben beide irgendwas durchgesetzt. Super. Kompromisse sind auch immer so halb gut, aber ich glaube, eine große Stärke eines Leaders kann auch sein, mal nachzugeben.
Ne? Absolut.
Einfach nachgeben und sagen, ja, ich weiß jetzt, dass es für mein Gegenüber total wichtig ist, dieses Thema. Ich gebe nach, um vielleicht an einer anderen Ecke wieder mich durchsetzen zu können.
Ja, ne? Weil man dann auf der anderen Ecke ja auch vielleicht entgegenkommen dann hat von der anderen Seite und diese Entscheidung, dieser Kompromiss vielleicht für das gesamte Gebilde auch besser ist. Also
genau. Und das, was ich sagen möchte, ist, dieses Nachgeben, das ist, hat etwas mit, ja, ich entwickle mich, ne? Also das schafft man irgendwann und manchmal wird man schlauer aus manchen Situationen, ne? Und am Anfang ist es so, ja, da bist du natürlich erfolgreich und bist gierig, dass der Erfolg zunimmt und, ne? Und ja, die öffentliche Wahrnehmung und so, das ist ja, es ist sehr speziell, gerade bei Schalke war es sehr speziell, weil ich ja aus einem nationalen Raum Hannover, Berlin, so Tennis Borussia Berlin damals gekommen bin zu Schalke und es war komplett europäisch eigentlich gleich. Also alle interessierten sich, es war sogar weltoffen. Ne? Sie hatten ja Fans aus Kanada und so weiter und da gab es natürlich auch Anfragen, auch mediale Anfragen, da bist du plötzlich auf einer ganz anderen Ebene und denkst, du machst eh alles richtig. So, und das ist nicht gut. Ich sag mal, es gibt Erwartungen an einen Trainer, ich habe Forderungen als Trainer, wir haben alle einen Wunsch, erfolgreich zu sein und ich finde, dass man in diesem Konfliktmanagement einfach sich sehr gut entwickeln kann.
Das heißt, da hat es damals einfach auch vielleicht an einer richtigen Begleitung gefehlt. Heute ist es ja auch relativ normal in Wirtschaftsunternehmen, wenn es auf der Geschäftsführerebene Konflikte gibt, dass man sich dann jemanden holt, der so ein bisschen das Ganze moderiert, um eben die ganz schweren Konflikte, dass man die zusammen positiv angeht, löst und dann eben so rausgeht, wie sie es eben beschrieben haben. Weil wenn man sich den Fußball anschaut, da wo Menschen sind, entstehen immer Reibungspunkte und man hat trotzdem genau deswegen den Eindruck in vielen Vereinen, dass es eben zwischenmenschliche Konflikte sind auf der Führungsebene, die dafür sorgen, dass es dann insgesamt schlecht läuft, dass Trainer entlassen werden, die gar nicht entlassen werden müssen, weil gewisse Konflikte nicht so geklärt werden, wie sie geklärt werden müssten.
Genau, genau. Mhm. Und das Wort Konflikt beinhaltet ja auch immer so ein bisschen Emotionalität, ne? Mhm. So irgendwelche Dinge reißen ein, man redet nicht mehr miteinander, man telefoniert nicht, weil man irgendwie ist man ein bisschen angepiekst und sagt, nee,
wegen einer Aussage
mache ich jetzt nicht, so, genau. Ne? Ich ziehe jetzt mein Ding durch und so und dann fehlt es einfach an Kommunikation und dann wird so eine Beziehung, die ja eigentlich sehr stark sein sollte, zwischen beispielsweise Manager oder Vorstand und Trainer oder Trainer und seinem Mitarbeiterteam, die Beziehung wird einfach abgebrochen. So irgendwie innerlich abgebrochen. Und ich sage dann ganz oft zu mir selber, du musst jetzt irgendwie gucken, dass du das geregelt kriegst für dich, weil es strengt dich auch an.
Und absolut.
Das geht dann weg vom Fokus. Ne? Der Fokus sollte ja auf dem liegen, was jetzt gerade passiert, was jetzt gerade wichtig ist. Und das, was man so als Konflikt hat, ja, das brodelt ja innerlich und nimmt mir einfach und raubt mir wichtige Energie, die ich an anderer Stelle eigentlich besser gebrauchen kann, um beispielsweise der Mannschaft das Richtige zu sagen, die richtige theoretische Einheit zu geben, auf dem Platz konzentriert zu sein. Und das finde ich, da finde ich, kann man ganz, ganz viel lernen als junger Trainer und das war damals sicherlich noch nicht so ganz meine ganz große Stärke, sagen wir es mal so.
Und was eine ganz gute Maßnahme ist, was auch relativ wenig Menschen in Anspruch nehmen, ist ja auch andere Menschen auf so einer Ebene einfach um Gefallen zu bitten. Also einfach zu sagen, hey, das ist mir wichtig, kannst du mir in dieser Frage entgegenkommen oder kannst du mir den und den Gefallen tun? Das würde mir sehr, sehr wichtig sein. Also so fast schon in eine Schuld zwar reingehen, aber dadurch eben auch eine persönliche Beziehung stärken. Fiel Ihnen das leicht, um Gefallen zu bitten während Ihrer?
Auch kompliziert. Es ist auch so ein bisschen so nachgeben. Ne? Also
eigentlich schon, genau.
Ja, klar. Also ich finde immer, man muss so ein bisschen Konfliktprävention betreiben, ne? Also ich muss Commitments natürlich absprechen. Ich muss ein Commitment treffen mit meinem Gegenüber. Sagen, was ist deine Rolle? Was ist meine Aufgabe? So, wie kommen wir klar? Ne? Was ist die Soll- und Ist? Was ist der Soll-Ist-Zustand gerade? Und wo fehlt es gerade? Ne? Also wo haben wir jetzt gerade eigentlich ein Verhaltensproblem, wir beide? Ne? Diskrepanz, ne? Ist ja auch so ein Wort. Aber für mich geht es ja immer darum, wir müssen einen Konsens finden, damit ich mich auf meinen Job konzentrieren kann und du, mein Gegenüber, Mitarbeiter, Spieler, Manager, Präsident, ich hatte ja auch ein paar starke Präsidenten mit Clemens Tönnies oder auch Martin Kind, ist ja auch nicht ganz einfach, ne? Das sind ja auch echte Leader und Typen, die natürlich Macht beinhalten und ehrlicherweise muss man sagen, jeder Cheftrainer ist auch ein bisschen machtbezogen, sonst könnten wir diese Rolle gar nicht ausfüllen, das ist ja, gehört glaube ich zu jedem Lebensmotiv eines Trainers, dass man ein bisschen Macht auf seinem Zettel stehen hat. Sonst, warum soll ich das sonst machen?
Ja? Klar. Ja, absolut. Und ja, um auch seine Ziele auch durchzusetzen oder Vorstellung vom Fußball, von Spieleverpflichtungen.
Genau. Und ich stelle mir dann immer die Frage, woran kann ich arbeiten, um all das über diesen Rahmen so zu stecken, dass alle zufrieden sind? Mhm. Also wenn es auf die Spieler runterbricht, welchen Rahmen brauchst du, um Höchstleistung zu bringen? Also was kann ich tun? Brauchst du Freiraum? Mhm. Brauchst du einen anderen Mitarbeiter? Arbeitsbedingungen, sind die gut, richtig? Was brauchst du? Ne? Und das ist so ein Thema, wo ich sage, da muss man dranbleiben, eigentlich die ganze Zeit mit voller Kraft dranbleiben, um jedem seiner Mitstreiter in seiner Position auch, sag mal, den besten Rahmen zu geben, um Top-Leistung abzurufen. Mhm. Das ist eigentlich unsere Aufgabe.
Und wenn Sie das heute so alles bewerkstelligen würden oder damals bewerkstelligt hätten, hätten Sie dann aus diesen 3 Jahren Hannover 6 oder 7 gemacht? Ich meine, Jörg Schmadtke hat mit Ihnen ja tatsächlich, das war ja dann auch öffentlich ein Thema, einfach Differenzen, hat den Verein verlassen. Martin Kind hat Sie dann auf eine Art und Weise entlassen, wie ich nochmal nachlesen konnte, der auch sehr scharf kritisiert wurde in der Öffentlichkeit. Und trotzdem, so wie Sie es jetzt gerade beschreiben, mit vielen Elementen, hätten Sie wahrscheinlich dann Ihre Amtszeit verdoppeln können?
Nee, bei Hannover 96 nicht. Da muss man auch offen und ehrlich sein. Das ist ganz eindeutig mein Fehler gewesen, weil ich habe in dieser Zeit kokettiert mit einem anderen Verein. Ich möchte jetzt nicht sagen, in welchem Verein. Also es war eine nicht ganz unerhebliche Chance. Und das spüren die Menschen um einen herum. Und insbesondere die Fans. Und ich habe gespürt, dass die Fans mich nicht mehr akzeptieren. Weil ich meinen Vertrag nicht sofort verlängert habe. Und das war für mich ein ganz großer Fehler. Es war vielleicht sogar der größte Fehler meiner Karriere, weil ich sage, ich wäre möglicherweise auch heute noch da. Mhm. Weil ich nehme nur das Beispiel, wir waren ja in der Europa League als Gegner Atletico Madrid.
Mhm. Sie haben eine unfassbar tolle Zeit damals.
Absolut.
Sehr erfolgreich.
Mein Vergleich ist der jetzige Trainer von Atletico Madrid, der damals schon neben mir auf der Bank saß, und er ist übrigens immer noch da.
Das stimmt.
Das ist ein guter Hinweis. Das ist nämlich der ganz große Unterschied. Aber vielleicht hat er gesagt, Atletico ist der Verein, bei dem ich für immer bleiben möchte. So wie vielleicht auch ein Christian Streich oder so die Leute, die sagen, das ist mein Verein. Ne? Hier passe ich hin und hier werde ich respektiert und akzeptiert, genauso wie ich bin.
Das ist ein toller Hinweis nochmal. Tatsächlich, also so einen Gedanken zu haben und in so einem Moment das Falsche zu senden. Und das hat dann was mit Integrität, Glaubwürdigkeit zu tun. Das ist ja auch ein Thema gewesen, gerade in den letzten Monaten, dass das sehr, sehr hochkochte in Deutschland, weil da ja nur Diskrepanz in der Wahrnehmung war. Fans, die manche Verhaltensweisen und Entscheidungen von Trainern nicht mehr nachvollziehen konnten. Und das geht ja so in die Richtung, dass die Fans einfach sich nicht mehr identifizieren können mit dem Trainer. Und dann ist sozusagen dieses Band zerschnitten. Ne? Und das ist sehr, sehr klar, wie Sie das jetzt gerade formuliert haben.
Ja, wir hatten es ja jetzt gerade auch zum Ende der abgelaufenen Saison, hatten wir diese Trainerwechselei von A nach B und so. Das ist jedem selbst überlassen. Ich persönlich finde, man sollte sich schon zu 1000% identifizieren. Ich sage es nochmal, das war einer meiner größten Fehler, glaube ich. Auch wenn ich danach dann irgendwie tolle Trainerstationen hatte, auch Hamburg zum Beispiel war fantastisch, aber es kam dann halt auch ein Alpha-Tier mit Dietmar Beiersdorfer, der überhaupt nicht zu mir passte. Der wurde dann ja quasi Vorstandsvorsitzender. Und für mich war klar, als er gekommen ist, dass meine Zeit sehr begrenzt sein wird.
Gab es da keinerlei Möglichkeiten?
Naja, nee, wir hatten schon mal Kontakt und er hatte sich damals auch schon für einen anderen Trainer entschieden, was auch in Ordnung ist. Ich bin ja nicht der allwissende Supertrainer, aber ich hatte kein gutes Gefühl, sagen wir es mal so. Aber es gibt viele Dinge, die so da rumschweben. Ne? Und ich sag mal, es gibt einfach Entwicklung für Trainer. Deswegen sage ich auch nach wie vor, dass Erfahrung für einen Trainer ein ganz starkes Gut ist, weil sich daraus auch ein Bauchgefühl entwickelt. Weil man muss ja, anders als vielleicht ein Pilot, der jetzt so eine Checkliste abarbeitet, muss man ja auf dem Platz sehr schnell reagieren. Nicht nur bei einem Spiel, sondern auch manchmal bei einem Training, wenn man merkt, es könnte jetzt eskalieren, da muss ich auch eine Entscheidung treffen. So, ne? Und deswegen finde ich, kann man da unheimlich viel profitieren aus der Erfahrung heraus. Und das gilt für Mitarbeiter, das gilt insbesondere auch für Spieler, die vielleicht auf der Bank oder auf der Tribüne sitzen. Ne? Auch die kann man ganz anders anpacken mit Erfahrung. Ne? So, ne? Also,
weil man eine Souveränität einfach in sich hat, spürt.
Ja, auch weiß, wie geht es dem eigentlich, ne? Weil man häufiger Gespräche geführt hat. Ne? Und man kann halt vielleicht auch die passenden Fragen stellen. Ne? Also, ne, wie siehst du, wie geht es dir jetzt gerade? Ist eine blöde Frage, aber vielleicht ist eine Frage gut, wo willst du eigentlich in 2 Jahren sein? Jetzt bist du auf der Tribüne. Was, ne? was hast du für eine Vision? Ne? Was bist du bereit, auch dafür zu tun, damit du nicht mehr auf der Tribüne bist? So, ne? Einfach einen anderen Weg einzugehen und dann vielleicht auch am Ende zu sagen, wer auch immer das ist, ich traue dir das zu. Ich gebe dir meine Unterstützung. Ne? Und das sind einfach Dinge, die man in diesem Wust an Aufgaben, die man als Cheftrainer in einer Bundesliga oder
schnell aus dem Auge verliert.
Ja, die verliert man so. Ne? Und ich glaube, das sind so wichtige Dinge, die man als Trainer nicht verlieren darf.
Jetzt haben Sie Hannover wirklich zu einem internationalen Spitzenteam geformt damals. Ja, Hannover in oberen Rängen knapp die Champions League sogar verpasst, Furore europäisch gesorgt, vorher in Schalke sehr, sehr erfolgreich gewesen. Gibt es aus Ihrer Sicht so eine Erfolgsformel Slomka für die damalige Zeit? Also, dass Sie es festmachen, was so, das muss man sagen, Ihre Stärken auch gewesen sind, dass Sie diese beiden Mannschaften so erfolgreich gemacht haben?
Es ist, so blöd es klingt, es ist tatsächlich in Gänze der Teamgeist, der sich entwickelt hat. Nicht ausschließlich dadurch, dass ich jetzt Cheftrainer war, sondern es entwickelt sich ja auch im Erfolg irgendwie eine neue Mentalität, man sagt ja immer so Winning Dressing Room, also in diesem Raum der Kabine entwickelt sich eine Atmosphäre, wo Spieler getragen werden. Ne? Und ja, es gibt vielleicht so ein paar Dinge, so die Frage, wie entwickle ich diese Führungsspieler? Ja. Man erkennt ja dann irgendwie so Typen, ja, so und was spielen die für eine Rolle? Für mich war zum Beispiel ein ganz wesentlicher Spielertyp, war so einer wie Leon Andreasen. Ne, die Dänen können ja die Ärmel hochkrempeln, so, der geht vorne ran und ist sich für nichts zu schade. Und ich finde, dass man solche Führungspersönlichkeiten dann auch sichtbar machen muss, also innerhalb der Gemeinschaft sichtbar machen muss. Ne? Also sie bei Entscheidungen einbeziehen beispielsweise. So, es war manchmal auch andersrum. In Hannover beispielsweise war es auch so, dass mal so eine Spielergruppe mit Hushti, Andreasen, Steven Turundo, Altin Lala, die haben dann gesagt, Trainer, hast du heute Nachmittag Zeit?
Oh, okay.
Da habe ich gesagt, ja, was wollen wir machen? Ja, wir trinken ein Glas Wein zusammen, so am frühen Abend. Wir haben eine gute Flasche Rotwein besorgt. Wir trinken ein Glas Wein. Das finde ich außergewöhnlich. Es wird eine schöne Geschichte eigentlich für einen Cheftrainer. Und dann habe ich gesagt, ich komme dazu. Da war noch der Teammanager mit dabei, Thomas Westphal, der mittlerweile bei Hertha BSC Berlin ist, zwischendurch in Frankfurt war, mich permanent begleitet hat eigentlich auf meinem Weg. Und die haben mir dann gesagt, was eigentlich gerade so los ist. So die Stimmung. Ich musste eigentlich mich nur hinsetzen, zuhören und wusste eigentlich nach diesem Gespräch, wer am Samstag auf dem Platz stehen muss.
Cool.
Das ist wirklich eine außergewöhnliche Entwicklung von Persönlichkeiten in einer Mannschaft. Und ich habe denen natürlich auch Vertrauen geschenkt. Im Grunde habe ich sie ja mehr oder weniger ermächtigt. Also nicht nur bestärkt, sondern ermächtigt in ihrem Tun. Ne? Macht weiter so, das hilft uns allen. Und habe diese Erfahrung, die sie als Spieler in der Mannschaft gewinnen, habe ich genutzt, um quasi ein Team zu bilden, wo man sagt, wow, die sind zusammen. Jan Schlaudorff zum Beispiel, auch so ein Typ, ne? So, der auch vernetzen kann, der einfach die Jungs eingeladen hat, Champions League-Abend, komm, heute sind wir alle zusammen bei mir zu Hause und so weiter. Das hat sich so, es fließt irgendwann.
Es ist interessant, weil ich habe hier auch eine Notiz gemacht und da steht drauf, ist die Auswahl von Führungsspielern elementar? Ne, eine Frage, die ich Ihnen stellen wollte und Sie haben es jetzt eigentlich schon wunderbar beantwortet, dass das auf jeden Fall ein großer Schlüssel ist für den Erfolg einer Mannschaft. Also eine gute Hierarchie, also auch Spieler, die die eigenen Werte, die eigenen Visionen in die Mannschaft reintragen, die aber dafür natürlich auch eine gewisse Verantwortung, Freiheit brauchen und trotzdem muss man als Trainer ja auch aufpassen, dass man die anderen Spieler nicht verliert, die aufgrund von so einer Hierarchie dann vielleicht denken so, also dass man da auch genau hinschaut.
Genau, das hatte ich vorher gerade gesagt mit den Spielern, die auf der Bank oder auf der Tribüne sind. Ne? Wie ist dein Zustand? Ne? Hast du eine Vision? Was bist du bereit dafür zu tun? So, das sind ja so Gespräche, die man mit denen dann führen kann. Und auf der anderen Seite geht es ja auch immer darum, ne? Also was habe ich getan, um erfolgreich zu sein? Das ist ja im Grunde genommen, es ist ja jetzt kein Hexenwerk, Aufmerksamkeit zu schenken. Ne? Wir haben vorhin über Lob und Anerkennung gesprochen. Und wir sprechen jetzt gerade darüber, dass ich Zeit mit den Jungs verbracht habe. Also Zeit investieren für, ja, sagen wir mal, eine gute Atmosphäre in der Kabine und auf dem Trainingsplatz.
Also gute Atmosphäre klingt banal, ja, einfach,
total.
Aber ja, aber man kann was dafür tun. Und genau, sollte auch was also, dafür tun.
Genau, nicht zu vergessen, dass man natürlich als Trainer immer noch den Rahmen steckt, für Disziplin und Ordnung zu sorgen hat. Ne? Das sind Grundvoraussetzungen, finde ich. Also besonders natürlich auch auf dem Trainingsplatz. Man kann schon Freude und so etwas entwickeln, aber und man kann auch Freiräume zur Gestaltung haben. Aber nicht jeder Freiraum führt zum Erfolg.
Nee. Also hat auch mit den Spielertypen zu tun. Also welche Mannschaft habe ich da vor mir? Gerade wenn man als Trainer irgendwo hinkommt, muss man sich, glaube ich, ganz genau anschauen, welche Spielertypen habe ich. Also passt das jetzt auch zu dieser Mannschaft?
Genau. Also es gibt verschiedenste Facetten. Ich kann Ihnen noch ein schönes Beispiel geben aus der Schalke-Zeit. Wir haben gespielt in Porto, wenn wir noch die Zeit haben, Elfmeterschießen,
natürlich. Sich
kann sich erinnern, zu Hause irgendwie
0-0
dort dann in der Verlängerung und Manuel Neuer, die für mich die Geburtsstunde von Manuel Neuer. Und wir hatten ja jetzt nicht so überragende Elfmeterschützen, ehrlicherweise. Aber ich wusste aus einem Persönlichkeitsprofil, bei wem die emotionale Ruhe für das Elfmeterschießen passt. Und das hatte ich mir vorher überlegt. Ich merkte allerdings eine Unruhe so in der Mannschaft. Und ich merkte, dass der eine oder andere sich die Socken runterzog, sich schon mal eine dicke Jacke angezogen hatte und mir eigentlich signalisieren wollte, Trainer, ich bin gar nicht bereit für dieses Elfmeterschießen.
Ja.
So, und dann wurde es ganz anders. Ich habe gesagt, alle sofort zusammenkommen und habe in einem Kreis, das gibt es auch so ein Foto, ich stehe in dem Kreis und zeige mit dem Finger auf die Spieler, die schießen sollen. Ich habe gesagt, du schießt den ersten, weil ich ganz sicher bin, dass du uns in Führung bringst. Du schießt den zweiten, weil wir nachlegen. Ich habe für jeden einzelnen Schützen einen kleinen Nebensatz gehabt. Was habe ich damit getan? Ich habe entschieden, dass er schießt und habe ihm damit natürlich die Verantwortung komplett genommen. So, ich bin schuld, wenn du verschießt, nicht du selber, weil du hast es gar nicht entschieden, ich habe es für dich entschieden. Und wir haben alle getroffen und Manuel hat auch noch gehalten.
Ja,
wow. Also das war sehr speziell, aber nur aus der Hilfe eines anderen Mitarbeiters, der mir gesagt hat, wir müssen die Ziele, Motive dieser und die Antriebsstrukturen dieser Spieler, wir haben es ja damals beim Reis-Profil, das kennen Sie vielleicht, nennt man das Lebensmotive, da kann man das ein bisschen darstellen. Ist trotzdem Glückssache, totale Glückssache, wer jetzt den Elfmeter trifft oder nicht. Aber ich habe mir das zunutze gemacht und das ist natürlich wichtig und das ist ja auch etwas, was Jürgen Klopp selbst in einer TV-Werbung sagt, du brauchst an deiner Seite echte Experten.
Ja, absolut. Und es ist schön zu hören, dass Sie sich dann auch mit solchen Dingen wie dem reichen Persönlichkeitsprofil beschäftigen, also dass Ihnen durchaus dann geholfen hat, also wegzukommen von dem, wie Sie vielleicht grundsätzlich jetzt auf so ein Entscheidungsspiel schauen, sondern da ja auch eine Unterstützung hatten von einer ganz anderen Seite.
Ja, halte ich auch für absolut notwendig. In diesem Fall war es ja sogar sehr besonders, weil ich ja dann auch also nicht nur über die Spieler etwas erfahren habe, sondern die Spieler auch über mich. Und wie er so ein Beziehungsbild hat, ne? Wie denkt er eigentlich über mich? So, ne? Also so gegenseitig. Was denkt der Trainer von mir und was denke ich über den Spieler? Und so konnte man sich ja immer, wenn ich auch ein persönliches Gespräch hatte, sei es jetzt mal so ganz formell in meiner Trainerkabine oder auch mal auf dem Gang zum Trainingsplatz oder auf dem Trainingsplatz selber, konnte ich mich ja immer vorher vorbereiten, weil ich wusste ja, ich spreche heute beispielsweise mit Mladen Krstajic. Da muss man sich schon ein bisschen vorbereiten. Wenn man mit Mladen Krstajic spricht oder mit Marcelo Bordon, da kann man jetzt nicht so schwammig daherreden, sondern da muss man schon auch sich vorbereiten. Und dann wusste ich immer, wo der Weg hingehen muss. Also wie kann ich ihn bekommen, ne? Wie kann ich ihn kriegen? Schwieriger, muss man auch ehrlicherweise sagen, das entwickelt sich auch erst so mit der Erfahrung vielleicht, ist es mit einem Asiaten umzugehen. Weil hier kommt es ja auch noch dazu, dass man da ganz viele Fehler machen kann in der Nähe, umarmen, nein, um Gottes Willen und so, ne?
Und ja, das haben Sie, glaube ich, an irgendeiner Stelle in einem Interview mal erzählt, dass Sie da viel mitgenommen haben, weil Sie einen japanischen Spieler, als Sie ihn kennenlernten, direkt in den Arm genommen haben und dann später festgestellt haben, oh, das ist genau das, was man nicht tun sollte.
Genau, genau. Viel zu spät habe ich das festgestellt. Ja. Und ich habe auch viel zu spät festgestellt, dass er mich eigentlich nie verstanden hat. Sei es jetzt in, okay, in der Taktikanalyse an der Tafel, händisch oder per Videoanalyse oder in einem Gespräch. Selbst mit einem Übersetzer. Er hat ja immer, die Asiaten sind ja sehr freundlich und hat immer gesagt, ja, ich habe es verstanden. Ja, aber eigentlich hat er nichts
eigentlich
verstanden.
Eigentlich hat er es nicht.
Oder weniger verstanden, als ich erhofft hatte. Sagen wir es mal so.
Und ich habe auch mitbekommen, dass Sie nach Ihrer Zeit beim Karlsruher SC eine Weiterbildung gemacht haben beim DFB.
Ja.
Das haben Sie mal im Interview geäußert und da ging es um Körpersprache, vielleicht ja genau auch dahingehend, also wie gehe ich mit Spielern aus anderen Ländern, Kulturen um und auch um Kommunikation. Jetzt denkt man, Mirko Slomka, Weiterbildung in Kommunikation und Körpersprache, also da gibt es vielleicht viele andere Trainer, die sowas bräuchten, aber doch nicht der Mirko Slomka. Und trotzdem haben Sie gesagt, Sie haben eine Menge mitgenommen.
Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. Es war ja jetzt nicht nur Kommunikation, sondern es ist ja so eine Elite-Cheftrainer-Ausbildung gewesen. Da war auch der Manuel Baum unter anderem mit dabei. Da ging es verschiedenste Module, Medienarbeit natürlich und insbesondere auch interkulturelle Handlungskompetenz. Da habe ich dann immer erfahren, was ich eigentlich alles falsch gemacht habe im Umgang mit Südamerikanern, Afrikanern oder auch Asiaten. Also sehr, sehr spannend, diese zusätzliche Ausbildung zu machen. Kaderzusammenstellung und also Themen waren ganz wichtig und ja, das hat echt riesen Spaß gemacht mit einer kleinen Gruppe. Also, wie gesagt, Manuel Baum war dabei und Stefan Kunz beispielsweise. Also, es war.
Also, haben Sie viel mitgenommen?
Hochgradig also
gerade,
spannend.
Gerade in dem internationalen Geschäft, wo natürlich eine Mannschaft, ein Kader aus einer Mannschaft besteht, wo die Spieler ja aus unterschiedlichsten Regionen kommen. Und ich glaube, das Beispiel haben Sie auch erzählt, wenn ein Spieler, der aus Afrika kommt, erzählt, er muss nach Hause, um seinen kranken Vater zu besuchen, dass man dann auf keinen Fall in Frage stellen darf, ob er fliegt, sondern nur darüber reden sollte, wie und wann er es machen könnte.
Genau, ja, und auch darüber reden muss. Also nicht nur ob, ja, auf jeden Fall fliegst du. Und dann ist nur die Frage, schicke ich jemanden mit, der ihn begleitet?
Ja, zum Beispiel.
Damit er auf ihn aufpasst, weil oftmals ist es so, gerade jetzt im afrikanischen Raum ist es oftmals so, dass diese Spieler dann wahnsinnig unter Druck geraten, weil sie ja natürlich viel mehr Geld verdienen als andere und müssen dann irgendwie hier und da etwas hergeben davon. Also sie geraten unter Druck und kommen auch ganz schwer wieder weg von dort. Und deswegen ist es immer gut, alles vorab zu regeln und am besten jemanden mitzuschicken, der ihn dann auch unterstützt. Nicht zu kontrollieren, sondern unterstützen. Ne?
Und ihm das auch so mitzugeben.
Genau.
Als Unterstützung.
Ja, genau. Ich möchte, dass wir gemeinsam irgendwie einen guten Weg finden, dass du auf der einen Seite deinen kranken Vater unterstützen kannst, auf der anderen Seite aber auch deinem normalen Leben, deinem beruflichen Leben hier weiterhin das Beste
dafür machst. Jetzt ist es so, Herr Slomka, Sie sind zuletzt bei Hannover 96 in Anstellung gewesen, 2019, haben jetzt mittlerweile auch viel Erfahrung gesammelt beim Radio, Fernsehen, Sky, Amazon und jetzt reden wir über Fußball und man hat den Eindruck, Mensch, Mirko Slomka, der kann ganz schön viele wichtige, interessante Dinge sagen, ist sicherlich auch noch mal an einer anderen Stelle als vor 10, 12 Jahren. Wie sieht es denn grundsätzlich aus mit einem Trainerjob? Wie stehen Sie zu sowas? Also ist es so, dass Sie sagen, ach, mein Leben, ich habe genug Aufgaben, habe ein tolles privates Umfeld, es passt gerade im Moment? Oder ist es so, dass Sie sagen, ach, ich würde mich gerne noch mal verwirklichen, auch mit all dem Wissen, was ich mir jetzt vielleicht auch angeeignet habe. Obwohl es zuletzt, jetzt muss man auch ehrlicherweise sagen, nicht ganz optimal lief bei Ihren Stationen in Karlsruhe und in Hannover.
Das stimmt, das kann ich bestätigen. Insbesondere Hannover war für mich viel zu schnell und auch viel zu früh, aber sei es drum. Also das, was ich dazu sagen kann, ich bin natürlich irre gerne Trainer. Ich hoffe, das merkt man auch, wenn wir über Trainerdasein reden. Also so eine Gruppe von Menschen irgendwie auf Ziele einzustimmen, zu motivieren, zu begeistern. So, das ist im In- und Ausland immer spannend. Also ich bin da auch relativ offen, was das angeht. Ich habe im letzten Jahr mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht, ob ich darüber hinaus Aufgaben im Fußballumfeld übernehmen könnte. Also Aufgaben mit Management-Aspekten beispielsweise, weil ich finde ja, dass meine Erfahrungen da auch eine Rolle spielen könnten.
So und Sportdirektoren.
Sowas Ebene. In dieser Ebene zum Beispiel. Ne? Und auch das, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also ich bin jetzt nicht total zufrieden mit meinem Job bei Sky als Experte oder auch mit anderen Dingen. Ich versuche mich da immer weiterzuentwickeln und es ist übrigens auch ein Hauptgrund, warum ich das mache bei Sky, um halt permanent dran zu bleiben. Ich setze mich ja mit den Sendungen, die ich da mache, selber unter Druck, mich zu informieren und das ist auch gut.
Das heißt, da wird noch etwas kommen. Wir sind gespannt, was genau. Und bevor wir jetzt schon so langsam zum Ende kommen, Herr Slomka, nach einem sehr, sehr intensiven Gespräch schon, nochmal zwei Fragen. Und ich habe so ein Fragespiel eigentlich, vielleicht auch ein gemeines, weiß ich jetzt nicht. Das mache ich sonst nie, aber habe ich mir heute mal überlegt. Mal schauen, wie wir so da durchkommen. Also Sie können antworten, wie Sie wollen. Ne? Sie hören einfach mal zu. Also ich sage Ihnen immer zwei Begriffe und Sie entscheiden sich für einen oder für keinen oder für beide.
Okay.
Und,
neue Rubrik oder wie?
Genau, ja, genau. Okay. Mal gucken, ob sich das bewährt. Ja, fangen wir mal an. Straftraining für die gesamte Mannschaft oder Geldstrafe?
Beides nicht. Beides nicht. Ich stehle den Spielern lieber Zeit. Und zwar nicht allen. Also ich würde jetzt zum Beispiel lieber entscheiden, wenn jetzt ein Spieler sich daneben benommen hat, sich schlecht verhalten hat gegenüber der Mannschaft oder auch eine Gruppe, dann würde ich sie lieber zu einem weiteren Training bestellen. Also ich stehle ihnen kein Geld, es bringt nichts aus meiner Sicht oder wenig, aber ich stehle ihnen Zeit und das ärgert sie viel mehr. Es ärgert dann zwar auch mich und meine Trainerteam, weil wir auch mehr Zeit investieren müssen, weil wir müssen dann ja auch da sein, aber ich halte das für effektiver.
Also dann eher die Richtung Straftraining, ohne dass Sie es als Straftraining verkaufen würden.
Genau.
Okay. Über Scherben laufen oder Geld an die Tür tackern?
über Scherben laufen.
Ja,
das finde ich irgendwie eine persönliche Herausforderung und das ist irgendwie zur Entwicklung der Spielerpersönlichkeit besser.
5-4 oder 1-0?
Boah, 1-0, herrlich. Herrlich, 1-0 Siege sind wunderbar.
Cool, wirklich, ja.
Also, ja, taktisch zu arbeiten, dass man mit einem Tor gewinnen kann und nichts zulässt, wunderbar.
Okay.
Obwohl wir alle mittlerweile, also ich habe ja so ein paar Gespräche gehabt, so, dann fragen ja die Vorstandsebene, die einen dann einstellen möchte, wie wollen sie denn spielen? Für uns wäre wichtig, dass sie attraktiv, offensiv, begeisternd spielen. Also ja, das wollen ja die meisten, aber wenn wir am Ende 1-0 gewinnen, ist es auch ein gutes Ergebnis.
Absolut, ja. Clemens Tönnies oder Martin Kind?
Oh, da kann ich mich gar nicht entscheiden. Also, da muss ich ganz kurz zu beiden einen Halbsatz sagen.
Natürlich, gerne. Ja,
also Clemens Tönnies ist auch mit seiner lieben Frau Margit wirklich ein ganz enger Freund meiner Familie. Also wir haben nie den Kontakt verloren, haben uns immer ausgetauscht. Ich habe ihn besucht, auch in schlechten Zeiten. Er hat mich immer wieder auch kontaktiert, wenn es mir nicht so gut ging. Also tolle Familie, auch seine liebe Frau Margit. Und bei Martin Kind ist es komplett anders. Wir haben uns nie geduzt, was ich schon mal sehr speziell finde, obwohl wir irgendwie in mehreren Jahren hintereinander weg beim Champions-League-Finale gemeinsam waren mit einer Männergruppe und er war auch immer dabei. Da sind wir immer zum Finale geflogen und haben uns irgendwie einen tollen Tag gemacht. Wir haben uns nie geduzt, was speziell ist. Und dennoch habe ich immer, wenn ich ihn sehe oder immer, wenn ich mit ihm telefoniere, das Gefühl, dass wir uns irgendwie ein bisschen nah sind.
Okay. Interessant. Interessante Konstellation. Mathematik oder Sport?
Ah, auf jeden Fall Sport. Hat auch einen ganz einfachen Grund, einen ganz verständnisvollen Grund, glaube ich. Mathematik ist ja auf der einen Seite sehr trocken, auch sehr spannend und so, aber Sport beinhaltet Kontakt, Konversation, mhm. Mathematik ist irgendwie manchmal einsam. Beim Sportstudium ist es so, du hast sofort Freunde. Du duschst zusammen, du bist in mhm. einem Team zusammen und es geht alles so ein viel schneller.
Gleich,
Gruppendynamik ja. ist etwas, was mhm. mich interessiert.
Mhm. Bunte oder schwarze Fußballschuhe?
Schwarz.
Der ganz Klassiker.
Klassisch.
Die Copa.
Ja, genau. Copa ja. Mundial, ganz mhm. klassisch.
Okay. Und letzte Frage, Jörg Schmadtke oder Andreas Müller?
Boah.
Ja, also, ist gemein. Das ist, glaube ich, eine gemeine Frage, aber...
Das ist gemein. Sie sind viel zu unterschiedlich. Also, ich möchte mal aufräumen damit, ich hatte nie einen Streit mit Jörg Schmadtke. Nie, nie, nie. Unterschiedliche mhm. Meinungen sind ganz wichtig. Befeuern sich ja auch ein bisschen. Ne? So Unzufriedenheit bringt ja auch Bewegung.
Ja.
Ist gut. Also Energie zu entwickeln, finde ich gut. Und mit beiden würde ich gerne nochmal zusammenarbeiten.
Das finde ich schön. Als Ausblick. Weil, ja, weil es ja, wenn man sich so die alten Kicker durchliest, dann doch auch ein anderes Bild sich ergibt. Und ich finde das einen wunderschönen Satz von Ihnen zu diesen beiden Namen, ja, die ja auch eng mit Ihrer Zeit in Schalke und in Hannover verbunden sind. Ich glaube, Herr Slomka, diese Rubrik hat sich total bewährt gerade. Ich werde die mal mit reinnehmen als Idee für die nächsten. Vielen Dank dafür. Und jetzt schon die letzte Frage. Drei Trainer, die Sie geprägt haben, von denen Sie beeindruckt sind, die Sie schon immer vielleicht auch bewundert haben, in der losen Reihenfolge.
Ja, wir haben ja vorhin schon über Ralf Rangnick gesprochen.
Genau.
Ralf hat mich natürlich auf der einen Seite gelehrt, dran zu bleiben. Er hat mir eigentlich das Handwerkszeug einer perfekten Organisation gegeben. Ja, der ist für mich total nachhaltig in seiner Arbeit. Er hat mich taktisch, glaube ich, auch auf ein anderes Niveau gehoben und hat mich ja auch, sagen wir mal, an den Profifußball herangeführt. Also Ralf ist schon jemand, der mich extrem geprägt hat in meiner Tätigkeit als Trainer, muss man klar sagen. Ein zweiter, mit den ich nur ganz kurz kennengelernt habe, leider, Cesare Prandelli.
Er war
damals beim AS Rom Trainer 2004, allerdings auch nur einen Monat, weil seine Frau ist schwer erkrankt und er musste den Trainerjob aufgeben. Ich habe ihn besucht im Trainingslager in Österreich.
Aha.
Und da waren so Spieler dabei, um das mal zu beschreiben, wie Totti, Del Vecchio, Cassano, Max Hess, also Panucci, so, also einfach tolle Typen als Spieler. Und er ist ein unglaublicher Leader gewesen für mich. Mhm. Also er hat diese Mannschaft taktisch so diszipliniert und mit einer fantastischen Ordnung trainiert und mit so also einem taktischen Gespür trainiert, dass ich echt beeindruckt war. Und ich habe es sogar geschafft, mich danach mit ihm auch zu treffen in seinem Hotel. Er hat mich dann eingeladen, schön auf einen Kaffee, ein Stückchen Kuchen gegessen. Und wir haben dann mit einem Übersetzer, weil ich kann natürlich kein Italienisch, aber es war echt beeindruckend.
Super.
Wirklich beeindruckend.
Mhm. Das heißt, er hat seinen Spielern so, also Spielern, die eher so nach individueller Freiheit streben, doch eine Ordnung mitgeben können und sie davon überzeugt, dass es besser für ihr eigenes Spiel auch ist.
Ja, aber mit was für einer Disziplin auch, mit was für einer Art er auf dem Platz auch gearbeitet hat. Zwei Plätze parallel, taktische Einheit. Also es war für mich faszinierend. Faszinierend, diese italienische Defensivarbeit zu beobachten. Und der dritte im Bunde, ganz großartig, Arsène Wenger. Also Arsène Wenger hat mich von seiner Persönlichkeit sehr geprägt. Bei ihm war ich mehrfach im Trainingslager in Österreich und habe ihn auch in London besucht. Damals mit einem Doppelbesuch quasi Mesut Özil und Per Mertesacker, die ja beide auch bei mir Spieler waren. Per Mertesacker hat mich da fantastisch auch unterstützt. Und Arsène Wenger hat mich sowas von offen und locker und freundlich empfangen. Und wir hatten einen tollen Umgang miteinander und er hat diesen tollen Umgang insbesondere auch mit seinen Spielern. Das hat mich beeindruckt, wie er es geschafft hat, im Wechsel auf dem Trainingsplatz, ich sag mal, einzufordern, jetzt ist Konzentration auf die Übungsform, auf diese Trainingsform. Und danach, ich sag's mal plakativ, was er auch mal gemacht hat, sein T-Shirt ausgezogen, mit freiem Oberkörper auf dem Platz zu stehen, mit den Jungs zu plaudern. Das fand ich beeindruckend.
Ja, absolut. Kann ich mir gerade nicht so vorstellen, aber...
Ja, weltmännisch, sagen wir mal weltmännisch. Und ich war dann als ganz junger Trainer mit Schalke, alle, die dann die Gruppenphase überstehen, werden ja dann eingeladen. Und da sind ja dann die ganz großen Trainer. Und ich saß mit ihm, mit Arsene Wenger und Sir Alex Ferguson an einem Tisch. Und mal unabhängig davon, ob ich jetzt gut Englisch spreche oder nicht, ich habe bei Sir Alex kein Wort verstanden.
Ja,
und Arsene Wenger hat mich echt Akzent. Unterstützt, ihn zu verstehen oder zumindest mal so ein bisschen mitzubekommen, worum es eigentlich geht. Und da gab es natürlich viele Trainerpersönlichkeiten, ja. Aber Arsene Wenger ist echt hängen geblieben.
Sehr charismatisch, ja. Ja, vielen Dank. Drei wunderbare Namen, Herr Slomka. Und ja, möchte mich bedanken für ein ganz tolles, intensives Gespräch. Wir haben eine neue Rubrik zusammen entdeckt. Und ja, wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, freut mich. Und wir bleiben in Kontakt und bleiben Sie gesund und bis ganz bald.
Dankeschön.